Sozialgestaltung, der Podcast.
Hier diskutieren wir alles Aktuelle zu den Themen Sozial- und Gesundheitswirtschaft.
Gemeinsam, sozial, wirksam. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sozialgestaltung, der Podcast. Heute ist in unserem virtuellen Studio Full House, denn ich habe nicht nur zwei unserer Beraterinnen aus dem Nachhaltigkeitsteam zu Gast, Luzi Zobel und Ronja Platz. Hallo zusammen.
Hallo Daniela.
Hallo Daniela.
Sondern ich darf auch auf Kundenseite Thomas Schur und Simone Kassam vom Kuratorium Wohnen im Alltag Gemeinnützige AG, kurz KWA, begrüßen. Herzlich willkommen in unserem Podcast.
Hallo.
Vielen Dank, hallo.
Ja, worüber reden wir heute? Die Sozialgestaltung hat die KWA bei der CO2-Bilanzierung unterstützt. Dabei wurde an zwei Standorten eine Art Pilotprojekt gestartet. Und danach fand der Rollout auf das gesamte Unternehmen statt. Das heißt, die KWA hat die Berechnung auch auf alle anderen Standorte ausgeweitet. Wie das genau abgelaufen ist, warum eine CO2-Bilanzierung sinnvoll ist und welche Learnings es aus diesem Projekt mitzunehmen gilt, das erfahren wir im folgenden Gespräch. Und damit übergebe ich das Mikro zuerst an Luzi Zobel, die den Anfang machen wird.
Liebe Daniela, danke für die Überleitung und erstmal ein herzliches Dankeschön auch für die erneute Einladung in den Podcast. Heute gemeinsam mit Frau Kassam und Herrn Schur von der KWA. Und natürlich auch ein freundliches Hallo an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Kurz zu mir, ich bin Luzi Zobel, Beraterin im Bereich Nachhaltigkeit und Innovation hier bei der Sozialgestaltung. Ich bin seit rund 6 Jahren in der Unternehmensberatung tätig mit dem Fokus auf Nachhaltigkeit. Also immer dann, wenn es neue gesetzliche Vorgaben oder neue Anforderungen im Markt gibt, unterstützen wir Unternehmen dabei, passende Strategien und Lösungen zu entwickeln. Das kann ganz unterschiedlich aussehen. Das geht von einem Energie- oder Umweltmanagementsystem über eine Nachhaltigkeitsberichterstattung bis hin zur Erstellung von einer CO2-Bilanz. Und ich freue mich, dass wir heute gemeinsam über die Relevanz von der CO2-Bilanzierung für soziale Organisationen sprechen, warum sie immer wichtiger wird und was es für Herausforderungen und Chancen auf dem Weg dahin gibt.
Dann auch ein ganz herzliches Hallo von meiner Seite. Mein Name ist Ronja Platz und ich bin ebenfalls wie meine Kollegin die Luzi bei der Sozialgestaltung im Team Nachhaltigkeit und Innovation. Das Thema Nachhaltigkeit beschäftigt mich auch schon etwas länger, erst aus Prüferinnensicht und dann auch im Kontext von Nachhaltigkeitszertifizierungen. Und jetzt begleiten wir gemeinsam Organisationen wie die KWA auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit.
Hallo zusammen und erstmal nochmal vielen Dank für die Einladung. Ich bin Thomas Schur, leite im KWA die Servicegesellschaft und kümmere mich außerdem mit meiner Kollegin um unser Nachhaltigkeitsmanagement. Seit 2003 bin ich im Unternehmen, also schon eine ganze Weile mit dabei und freue mich drauf, heute ein bisschen aus der Praxis zu berichten und vor allem über unsere Erfahrungen mit der CO2-Bilanzierung.
Genau, von mir auch nochmal ein Hallo. Ich bin Simone Kassam, Qualitätsmanagementbeauftragte und ausgebildete Nachhaltigkeitsmanagerin. Seit Sommer 2025 bin ich bei KWA tätig und begleite seitdem auch ganz gezielt unser Nachhaltigkeitsprojekt. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr über die Möglichkeit, einen Teil unseres Nachhaltigkeitsmanagements hier vorstellen zu können.
Frau Kassam und Herr Schur, wir freuen uns, dass Sie da sind und dass wir über das gemeinsame Projekt sprechen. Zum Einstieg vielleicht, wir müssen immer ein bisschen aufpassen, wenn wir im Nachhaltigkeitskontext unterwegs sind, dass wir nicht mit zu vielen Abkürzungen und Fachbegriffen um uns werfen. Deswegen vielleicht am Anfang nochmal kurz zusammenfassen, die CO2-Bilanz oder der CO2-Fußabdruck, wie man ihn auch nennt. Was ist das überhaupt? Ronja, vielleicht magst du uns nochmal kurz abholen und erklären, worum genau handelt es sich?
Ja, klar, gerne. Also eine CO2-Bilanz oder, wie du eben meintest, ein CO2-Fußabdruck von Organisationen meint quasi, wie viele Treibhausgase von einer Organisation verursacht werden. Das kann zum Beispiel sein Energieverbrauch, der in Gebäuden stattfindet. Das kann durch Dienstfahrten passieren oder auch durch eingekaufte Waren oder die Herstellung von Lebensmitteln beispielsweise. Damit das Ganze etwas strukturierter geht, spricht man bei einer CO2-Bilanz auch von sogenannten Scopes, Scope 1, 2 und 3. Und die in Summe umfassen quasi die gesamte Treibhausgas- oder CO2-Bilanz. Scope 1, das sind quasi alle direkten Emissionen, die von Unternehmen verursacht werden, beispielsweise durch eigene Fahrzeuge oder durch die eigenen Heizungssysteme. Mit Scope 2 meint man alle indirekten Emissionen, die eingekauft werden durch eingekaufte Energie, also vor allem Strom, der bezogen wird, oder auch Fernwärme. Der Rest ist quasi Scope 3, also Scope 3 umfasst alle indirekten Emissionen entlang der gesamten Wertschöpfungskette, also der vor- und der nachgelagerten Wertschöpfungskette. Und wie Sie sich schon denken können, Scope 3 ist auch der größte und auch der komplexeste Bereich der CO2-Bilanz. Da fallen alle indirekten Emissionen drunter, beispielsweise die eingekauften Waren, ne? Als wir eben von den Lebensmitteln gesprochen haben, die eingekauften Lebensmittel und deren Emissionswerte. Dazu fallen aber auch Themen wie Dienstreisen von Mitarbeitenden oder auch das eigene Pendelverhalten von Mitarbeitenden bis hin letztendlich zum Abfall, also durch Emissionen, die in der Abfallentsorgung entstehen. Und das ergibt dann quasi ein Gesamtbild darüber, wo bei Organisationen Emissionen entstehen und vor allem auch, wie hoch welche Art von Emissionen sind. Somit ist quasi eine CO2-Bilanz auch ein schönes, ja, sagen wir mal, Werkzeug, um Transparenz über eigene Klimaaktivitäten zu schaffen, um zu zeigen, welche Prioritäten man setzen kann, um Klimareduktionsmaßnahmen zu vollziehen und dann so letztendlich mehr Klimaschutz abzuleiten. Und das Ganze haben wir gemeinsam mit der KWA gemacht. Und warum das auch gerade für soziale Organisationen wichtig ist, darauf gehen wir jetzt gemeinsam ein.
Herr Schur, bevor Sie uns einen Einblick in die Praxis gewähren, vielleicht vorher nochmal die Frage, warum Sie als KWA sich eigentlich dafür entschieden haben, eine CO2-Bilanz zu erstellen.
Ja, gern gebe ich da ein paar Informationen zu unseren Hintergründen. Unsere Entscheidung hat sich eigentlich ganz natürlich aus unseren Entwicklungen ergeben. Wir haben bereits 2018 mit den KWA Zukunftspionieren gestartet, also unsere Bewohnerinnen und Bewohner übernahmen Verantwortung für die Zukunft mit ihrem Engagement, ihren Erfahrungen, ihren Fähigkeiten. Das war an vielen praktischen Nachhaltigkeitsthemen erkennbar, von der Mülltrennung über insektenfreundliche Gärten bis hin zu konzeptionellen Projekten und auch energetischen Themen, wie ganz praktische Hinweise, richtiges Lüften und Heizen. Also Nachhaltigkeit findet man auch bereits in unserer Strategie 2025, die wir jetzt konsequenterweise in die strategischen Leitlinien 2030 überführt haben. Ja, viele Maßnahmen liefen ja bereits, also Umstellung auf Ökostrom bei unseren Gebäuden, bei Sanierungen auf die energetischen Auswirkungen geachtet, den Ausbau von Photovoltaikanlagen, auch praktische Themen wie Bahnfahrten statt Autos, Förderung von E-Mobilität im Unternehmen und auch bei Heizungserneuerung wurde sogar auch vorher schon der CO2-Wert ein Investitionskriterium. Also wir waren auch schon aktiv, nur ohne das Etikett Nachhaltigkeit. Mit den steigenden Berichtspflichten wurde dann klar, wir brauchen mehr Transparenz und Messbarkeit. Und die CO2-Bilanz hilft uns, Entwicklungen zu verfolgen, Entscheidungen fundierter zu treffen bei Instandhaltungen oder auch Investitionen, sowie Einsparpotenziale sichtbar und transparent zu machen. Und außerdem ermöglicht es uns, aufgrund unserer dezentralen Struktur Standorte miteinander zu vergleichen und gezielt dort nachzujustieren, wo wir einfach die größten Effekte erwarten. Und nicht zuletzt stärkt sie unsere Attraktivität für Bewohner, Mitarbeitende, Banken und auch den Markt insgesamt, weil wir zeigen, dass wir Verantwortung übernehmen und nicht erst, wenn wir reagieren müssen. Kurz gesagt, die CO2-Bilanz ist für uns kein Selbstzweck. Sie ist die logische Weiterentwicklung eines Weges, den wir schon begonnen haben. Sie macht sichtbar, was wir tun und hilft uns, noch gezielter besser zu werden.
Warten Sie lange auf die Zahlungen der Kranken- und Pflegekassen? Mit den zuverlässigen Factoring-Lösungen der Sozialfactoring GmbH erhalten Sie Ihr Geld unabhängig von den Zahlungszielen der Kostenträger. So bleiben Sie finanziell unabhängig und können sich ganz um Ihre Patientinnen und Patienten kümmern. Stellen Sie jetzt Ihre unverbindliche Konditionsanfrage direkt auf sozialfactoring.de.
Herr Herr Schur, ganz herzlichen Dank nochmal für die Ausführungen. Ich freue mich auch zu hören, dass Sie den Nutzen darin sehen und das auch irgendwo, sage ich mal, mit einer gewissen intrinsischen Motivation mit im Unternehmen voranbringen. Jetzt weiß ich aber aus meiner Erfahrung in ganz unterschiedlichen Projekten, dass auch nicht jeder unbedingt immer begeisternd vom Stuhl aufspringt und jubelt, wenn er weiß, oh, jetzt haben wir hier noch ein neues Thema, neue Arbeit, die CO2-Bilanzierung. Haben Sie, bevor das Projekt losging, bei sich auch intern irgendwo eine gewisse Skepsis bemerkt oder was war so die Erwartungshaltung intern?
Also zu Beginn, wie Sie es gesagt haben, ist es ja überall dadurch, dass wir nicht wussten, was auf uns zukommt, bestand durchaus Skepsis, weil wir eben nicht einschätzen konnten, welcher Aufwand dahinter steht und wie umfangreich und detailliert die Datenerfassung ausfallen würde. Nachdem wir das durchgeführt haben, sozusagen eine Rückmeldung von einem unserer Stiftsdirektoren, fasst es sehr treffend zusammen. Wenn man dranbleibt, ist es gut machbar und der Zeitaufwand ist absolut überschaubar. Also glaube ich, mit der Rückmeldung kann man, glaube ich, gut leben, dass wir die Skepsis und Erwartungen und dieses Nichtwissen, das wir am Anfang hatten, darstellbar ist und gut machbar am Ende.
Das hört sich doch schon mal nach einer sehr guten Voraussetzung an.
Ja, und auch eine, die sicherlich in vielen Organisationen eine wichtige Information ist, weil, Luzi, du hattest ja gerade auch gesagt, der Arbeitsalltag ist ja in der Regel sehr voll und auch sehr operativ geprägt. Vielleicht, Herr Schur, haben Sie dann direkt auch einen Tipp für unsere ZuhörerInnen, wie Sie es denn konkret geschafft haben, das Thema der CO2-Bilanzierung und das Thema Nachhaltigkeit konkret bei Ihnen in Ihren Arbeitsalltag zu integrieren.
Also um das Thema CO2-Bilanz in unseren ja doch sehr operativen Alltag zu bringen, war für uns vor allem erstmal eins wichtig, einen richtigen Partner an der Seite zu haben. Und mit Frau Zobel und Frau Platz von der Sozialgestaltung haben wir die tatsächlich gefunden. Durch die gute Vorbereitung und enge Begleitung über das ganze Projekt hinweg wurde vieles viel einfacher, als wir es am Anfang erwartet haben. Da KWA dezentral aufgestellt ist, haben wir ganz bewusst erstmal mit zwei Standorten als Pilot gestartet. Die Projektgruppe war dabei gemischt aus zentralen und dezentralen Kolleginnen und Kollegen. So hatten wir automatisch alle Sichtweisen von Anfang an im Boot. Der Ablauf war dann recht unkompliziert. Vorbereitung, Kickoff, eine kompakte Schulung und eine Begleitung bei Fragen in der Umsetzung. Bei der Datenerfassung, das war ja erstmal das Neue für uns, haben wir es versucht, so leicht wie möglich zu machen. Zentral vorliegende Daten wie Strom, Verpflegungsinformationen haben wir direkt in der Zentrale ermittelt und erfasst. Alles andere kam dann aus den jeweiligen Bereichen der Standorte. Und damit es auch in Zukunft schneller und einfacher geht, meinen wir zumindest, entwickeln wir eine einheitliche Tabelle, die jetzt alle nutzen können. Und da drin steht, wer ist für welchen Bereich zuständig, wer liefert die Daten, wo ist die Datenquelle. Und wir haben auch gegebenenfalls Umrechnungszahlen hinterlegt, zum Beispiel, wenn der Entsorger andere Einheiten abrechnet, als im System auswählbar sind. Und wir gehen davon aus, dadurch, dass wir jährlich erfassen, dass wir in Zukunft dann mit den Datenquellen und Verantwortungen uns einiges an Zeit und Aufwand in Zukunft sparen. Und die Erfahrungen aus den beiden Pilotstandorten haben wir dann mit dem gesamten Unternehmen geteilt. Und auf der Basis konnten wir dann den Rollout auf alle Standorte starten. Die ersten Erfassung ist mittlerweile fast erledigt und wir bereiten auch schon die fürs aktuelle Jahr vor, damit wir die CO2-Bilanz dann zeitnah erstellen können.
Jetzt hatten Sie schon, Herr Schur, was zu dem Thema Verantwortlichkeiten gesagt und ich glaube, dass das ganz viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer auch interessiert, weil es am Ende ja irgendwo auch die Frage ist, wie man das im Unternehmen konkret umsetzt. Vielleicht deswegen nochmal bei der Projektgruppe nachhaken, Frau Kassam, wie genau sah das bei Ihnen mit den Verantwortlichkeiten aus, beziehungsweise können Sie einmal berichten, wer alles in dem Projekt mit beteiligt war?
Also wenn wir über die Verantwortlichkeiten im Projekt sprechen, dann kann man das eigentlich sehr gut in drei Ebenen aufteilen. Wir hatten oder haben das Kernteam in der Zentrale. Das ist so die treibende Kraft hinter dem Projekt. Dort wurden Analysen gemacht, Entscheidungen vorbereitet und das Gesamtprojekt strukturiert vorangebracht. Hier wurde der Überblick behalten und der rote Faden gesetzt. Dann gab es das Nachhaltigkeitsprojektteam in der Zentrale. Das war bewusst sehr breit aufgestellt. Da waren wirklich alle Abteilungen und Berufsgruppen vertreten. Das hat uns enorm geholfen, weil wir dadurch viele unterschiedliche Perspektiven und Fachkenntnisse direkt am Tisch hatten. Und die dritte Ebene war das Nachhaltigkeitsteam vor Ort. Jeder Standort hat ein Team der wichtigsten Beteiligten. Rückblickend hätte dieses Team tatsächlich noch etwas umfassender sein können, aber eine Rolle war dort besonders zentral und das ist die Mitarbeitervertretung. Ihre Einbindung war für uns essentiell, weil sie hier die Stimmung der Mitarbeiter spiegelt und auch Vertrauen geschafft hat. Und diese drei Teams zusammen haben dafür gesorgt, dass wir sowohl die strategischen als auch die praktische Umsetzung gut vernetzen konnten.
Und gab es auch Prozesse oder Verantwortlichkeiten, die erst geschaffen werden mussten bei Ihnen? Sie hatten ja jetzt zum Beispiel das Nachhaltigkeitsteam schon angesprochen. Ich kann mir vorstellen, bei manchen Unternehmen gibt es schon eine ähnliche Konstruktion, bei manchen vielleicht auch noch nicht. Haben Sie das quasi für das Projekt neu gegründet oder gab es das schon bei Ihnen? Gab es da irgendwas, was, sage ich mal, an Verantwortlichkeiten erst noch neu geschaffen werden musste fürs Projekt?
Ja, tatsächlich gab es vor allem Verantwortlichkeiten an den Standorten, die erst neu geschaffen werden mussten. Hier brauchten wir eine verantwortliche Person, die sich um die Datenerfassung kümmert, also jemand, der wirklich den Überblick behält, die Daten sammelt, strukturiert und für uns bzw. den CO2-Manager aufbereitet. Und parallel dazu mussten die Rollen der Datenlieferanten festgelegt werden. Das sind diejenigen, die die entsprechenden Informationen bereitstellen können, basierend auf ihrem Arbeitsbereich.
Daten ist ja auch ein entscheidendes Stichwort. Vielleicht gehen wir da noch ein bisschen tiefer rein. Die dezentralen Strukturen, die Sie gerade schon angesprochen hatten, die gibt es ja sehr häufig bei uns in der Branche. Und da gibt es ja dann durch die dezentralen Strukturen auch, sage ich mal, Herausforderungen, an die richtigen Daten heranzukommen. Vielleicht können Sie kurz berichten, welche Datenquellen waren bei Ihnen einfacher und welche waren schwieriger zu bekommen?
Ja, beim Thema Daten lohnt es sich wirklich, etwas genauer hinzuschauen, denn da hatten wir sowohl ganz einfache als auch ziemlich anspruchsvolle Quellen. Was uns sehr geholfen hat, war, dass die Erfahrung aus den Pilotstandorten allen anderen Standorten zur Verfügung standen. Wir wussten also schon relativ früh, wo bestimmte Daten herkommen und wie wir sie am besten erfassen. Und überall dort, wo Daten sowieso schon zentral vorlagen, wie zum Beispiel beim Stromverbrauch oder bei den Verpflegungsdaten, hat die Zentrale die Eingabe direkt übernommen. Das hat die Standorte sicher spürbar entlastet. Und die standortspezifischen Daten wurden dann vom jeweiligen Team vor Ort erfasst. Und da merkt man natürlich die dezentralen Strukturen von KWR. Man muss den Überblick über viele Standorte behalten, den Erfassungsstand nachverfolgen und gleichzeitig Lösungen für sehr individuelle Anforderungen finden. Ein Beispiel ist die Entsorgung, bei der die Einheiten und Angaben von Standort zu Standort komplett unterschiedlich sein können. Und dazu kommt noch die jeweils aktuelle personelle Situation am Standort. Da muss man bei der Terminplanung und bei der Nachfrage natürlich immer mit dran denken. Die einfachen Datenquellen waren ganz klar alles bereits zentral vorliegende Mengen und Verbräuche, also wirklich alles, was schon systematisch erfasst wurde, Strom, Verpflegung, solche Sachen. Die Herausforderungen lagen eher bei den Themen wie den Mengen an Hygieneartikeln. Da musste man Rechnungen teilweise einzeln durchgehen und die Daten mühsam zusammenrechnen. Da ist es wirklich zeitintensiv. Ähnlich ist es bei der Entsorgung, wo die Angaben nicht standardisiert sind und man manchmal recht kreativ werden muss, um die Informationen gut vergleichbar zu machen. Und dann gab es noch den zusätzlichen Aufwand durch Rückfragen bei Lieferanten, zum Beispiel bei Entsorgern oder externen Wäschereien. Wenn man da unterjährig schon ein bisschen vorarbeitet, kann man den Aufwand bei der eigentlichen Datenerhebung deutlich reduzieren.
Um nochmal bei dem Datenthema zu bleiben, Sie haben ja auch das Tool von uns, den CO2-Manager, für die Datenerfassung verwendet. An der Stelle vielleicht noch mal ganz kurz für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Das ist ein webbasiertes Tool zur Erfassung der CO2-Bilanz, was wir speziell für Unternehmen aus der Sozialwirtschaft entwickelt haben und eben entsprechend stark auch auf den Praxisbezug ausgerichtet ist. Wir haben jetzt da keine tagelangen Schulungen oder Einweisungen etc. gemacht, sondern wir sind ganz unkompliziert mit einem Onboarding mit der KWA in das Projekt gestartet. Und dann sind Sie eigentlich ja zum Großteil selber damit losgelaufen und dann auch in die Datenerhebung gestartet. Herr Schur, inwieweit hat Sie das digitale Tool dabei unterstützt oder Prozesse auch erleichtert und Ihnen Arbeit abgenommen?
Also der CO2-Manager hat es uns wirklich sehr leicht gemacht. Das Tool ist total übersichtlich und fast schon intuitiv. Nach, wie Sie es gesagt haben, dem kurzen Onboarding konnten wir sofort loslegen. Und ehrlich gesagt, wir mussten am Ende viel weniger Daten erfassen, als wir vorher gedacht haben. Und das macht den gesamten Prozess natürlich wesentlich entspannter und deutlich einfacher.
Weiterbildung, die bewegt, für die Sozialwirtschaft von morgen. In unserem Bildungscampus bieten wir Ihnen alles, was Sie für Ihre berufliche Weiterentwicklung benötigen. Seminare, Webinare, Kongresse, Inhouse-Schulungen und E-Learning. Praxisnah, innovativ und passgenau für Ihre Bedürfnisse.
Egal, ob Sie sich zu aktuellen Themen wie künstliche Intelligenz, Digitalisierung oder betriebswirtschaftlichen und rechtlichen Themenbereichen der Sozial- und Gesundheitswirtschaft weiterbilden möchten. Bei uns finden Sie das passende Angebot.
Lernen Sie flexibel, vernetzen Sie sich mit Fachkolleginnen und Kollegen und gestalten Sie die Zukunft Ihrer und unserer Branche aktiv mit. Alle Informationen und Ihr Weiterbildungsangebot finden Sie unter www.sozialgestaltung.de/Bildungscampus. Wir freuen uns auf Sie.
Zumal Sie auch durch das Tool dann gar nicht auf die eigene Suche nach Emissionsfaktoren gehen mussten, sondern Sie haben Ihre Daten da eingegeben und dann kam eine fertige CO2-Bilanz quasi raus. Die hat dann den Tonnen CO2-Wert der KWA dargestellt. Und als Sie dann die fertige CO2-Bilanz vorliegen hatten, welche Ergebnisse oder Erkenntnisse waren denn besonders spannend? Gab es etwas, das Sie überrascht hat?
Was sofort auffällt, wenn man mit vielen verschiedenen Standorten arbeitet, ist, wie unterschiedlich diese Standorte organisiert sind. So manche Themen, die an einem Standort völlig selbstverständlich funktionieren, sind an einem anderen aus ganz praktischen Gründen gar nicht möglich. Ein Beispiel ist der Einsatz von öffentlichen Verkehrsmitteln für Dienstfahrten. Das klappt in zentral gelegenen Häusern wunderbar, aber an anderen Standorten, die eher abgelegen sind, ist das schlicht gar keine Option. Auch beim Thema Hygieneartikel gab es große Unterschiede. An manchen Standorten wurden die Artikel komplett vom Haus bereitgestellt. An anderen bringen Angehörige bestimmte Produkte selber mit. Das beeinflusst natürlich die Daten und den Verbrauch enorm. Gleichzeitig haben wir auch Standorte gesehen, die schon sehr bewusst auf nachhaltige Alternativen setzen, wie zum Beispiel recyceltes Hygienepapier. Diese Bandbreite war wirklich spannend zu sehen. Und was uns dann aber besonders überrascht hat, war die große Unterschiede in den Verbrauchswerten. Also teilweise liegen die Werte eines Standortes zehnmal höher als die des niedrigsten. Und das hat weniger mit besser oder schlechter zu tun, sondern vielmehr mit Faktoren wie Standortgröße, dem Lebenszyklus der Immobilie oder dem jeweiligen Setting. Also alte Gebäude verbrauchen nun mal anders als neue und eine Pflegeeinrichtung hat ganz andere Parameter als ein Buntstift.
Gerade in der Sozialwirtschaft, wo es ja nicht so wenig zu tun geht, stellt sich oft natürlich auch die Frage nach dem zusätzlichen Nutzen, wenn man jetzt beispielsweise wie Sie mit einer CO2-Bilanz startet und natürlich da auch irgendwo Arbeit im ersten Schritt reinstecken muss. Wo würden Sie sagen, hat die CO2-Bilanz für Sie einen wirklichen Mehrwert geschaffen? Das könnte sowohl extern als natürlich auch intern sein.
Also intern war der größte Effekt ganz klar das neue Bewusstsein durch einen wirklich guten Überblick über unsere konzernweiten Verbrauch. Wir können sehr viel besser einschätzen, wo wir stehen und vor allen Dingen, wo wir mit unseren Maßnahmen ansetzen müssen. Das sorgt für viel Transparenz, das automatisch Bewusstsein schafft. Und ein weiterer Mehrwert liegt im Blick nach vorne. Wir müssen damit rechnen, dass künftig CO2-Preise eine deutlich größere Rolle spielen bei Investitionen, aber auch im laufenden Betrieb. Das heißt, je früher wir eine Lösung finden, desto besser. Ein Beispiel ist die Regelungs- und Messtechnik an den Standorten. An einem Standort konnten wir schon sehen, wie groß der Effekt sein kann. Allein durch eine optimierte Steuerung der Lüftungstechnik in der Küche wurden sofort Einsparungen sichtbar. Und externe Effekte gibt es natürlich ebenfalls. Die CO2-Bilanz wird zunehmend ein Kriterium bei der Auswahl von Lieferanten. Ein Beispiel ist unser Reinigungs- und Hygienepartner. Hier fließen die CO2-Werte inzwischen in die Bewertung mit ein. Und auch bei Sanierungsmaßnahmen an unseren Immobilien hilft uns die Bilanz, weil sie zeigt, wo Investitionen nicht nur ökologisch, sondern auch wirtschaftlich sinnvoll sind.
Würden Sie auch bestätigen, dass es für Sie da auch einen langfristigen Nutzen gibt, zum Beispiel hinsichtlich von Fördermöglichkeiten oder natürlich auch irgendwo in der Erfüllung von regulatorischen Anforderungen beziehungsweise Anforderungen, die auch von Ihren Stakeholdern kommen, beispielsweise von Banken oder Ähnlichen?
Ja, absolut. Zum einen unterstützt die CO2-Bilanz die nachhaltige Ausrichtung des gesamten Unternehmens. Sie sorgt nicht nur für strategische Orientierung, sondern beeinflusst auch ganz konkret die Arbeit an den einzelnen Standorten. Viele Teams werden durch den Prozess überhaupt erst richtig für das Thema Nachhaltigkeit sensibilisiert. Dieser Perspektivwechsel passiert nicht von heute auf morgen, aber er wirkt langfristig und er verändert Entscheidungen im Alltag. Dann gibt es natürlich auch die regulatorische Seite. Wir haben die Grundlagen geschaffen, wir wissen, welche Daten wir brauchen und wir haben Prozesse, um sie zu erheben. Das gibt uns Sicherheit, gerade mit Blick auf mögliche neue Anforderungen und Berichtspflichten. Wir sehen aber auch einen Nutzen in Richtung Stakeholder-Berichterstattung. Nachhaltigkeit wird zunehmend ein Thema, zu dem man klare Aussagen treffen können muss. Die CO2-Bilanz hilft uns dabei, transparent zu zeigen, wo wir stehen. Und KWA macht in diesem Thema definitiv weiter, weil einfach für das Unternehmen langfristig sinnvoll ist.
Das ist sehr schön zu hören. Vielen Dank auch für die Schilderung. Und vor allem, was ich so schön finde, dass Sie da so viele positive Erlebnisse auch haben und Erfahrungen gesammelt haben. Jetzt sind Sie ja schon recht weit. Sie haben die CO2-Bilanz schon erstellt und eben da schon viel Erfahrung drin. Manch andere HörerInnen sind vielleicht noch am Anfang und gerade dabei, eine CO2-Bilanz zu erstellen oder möchten dies. Was würden Sie denen denn raten? Also was sind aus Ihrer Sicht Erfolgsfaktoren oder welche Empfehlungen können Sie im Allgemeinen anderen mitgeben?
Wenn ich sozusagen auf die wichtigsten Punkte runterbreche, dann sind es aus meiner Sicht vor allem 4 Erfolgsfaktoren. Zum einen suchen Sie sich einen erfahrenen Partner, der Sie fachlich begleitet. Wir hatten es ja schon ein paar Mal, für uns war es die Sozialgestaltung und hier auch die richtige Entscheidung. Auch wichtig ist, einfach klein zu starten. In unserem Fall 1-2 Pilotstandorte reichten völlig aus. Sie machen die ersten Schritte, sammeln Erfahrungen und tragen die Themen später in die Fläche. Wichtig, wir hörten es auch vorher, die Simone hat es dann schon mal mitgeteilt, dass man die Teams vor Ort gut aufstellt und auch möglichst breit aufstellen, dass alle beim Kickoff dabei sind. Das sorgt dafür, dass alle dasselbe Verständnis haben und wir mit einem positiven Einfluss den Prozess im Nachgang auch sauber gestalten können. Und einfach anfangen, weil vieles ist deutlich einfacher, als man im Vorfeld denkt.
Danke, Herr Schur, erstmal für das Feedback. Das ist natürlich Musik in meinen Ohren, dass Sie uns da als Erfolgsfaktor mitsehen. Mir hat die Zusammenarbeit mit Ihnen und Ihrem Team auch jederzeit großen Spaß bereitet. Vielleicht nochmal konkret für die Unternehmen. Wir hatten ja auch schon das Thema, dass gerade CO2-Bilanzierung auch im ersten Schritt eben zusätzliche Arbeit bedeutet oder so wahrgenommen werden kann. Haben Sie noch einen Tipp, wie man am besten damit umgeht, die Mitarbeitenden mitzunehmen?
Ein ganz entscheidender Schritt war, die Betriebsräte direkt mitzunehmen. Sie sind seit Beginn Mitglieder in unserer Arbeitsgruppe für das Nachhaltigkeitsmanagement. Das hat enorm geholfen, weil es von Anfang an Vertrauen geschafft hat. Wenn die Mitarbeitenden sehen, dass ihre Interessenvertretungen mit am Tisch sitzen, dann steigt automatisch die Akzeptanz. Was uns außerdem geholfen hat, war die Tatsache, dass das Thema bei vielen Kolleginnen und Kollegen grundsätzlich positiv besetzt ist. Dadurch haben wir an den Standort Multiplikatoren, die das Thema gerne tragen und weitergeben. Und dann gibt es natürlich die ganz praktische Ebene, wenn die Datensammlung schwierig ist, wenn jemand nicht weiterkommt oder Fragen offen sind, dann ist der persönliche Austausch unglaublich wichtig. Also nicht alles per E-Mail klären, sondern wirklich ins Gespräch gehen, zuhören und gemeinsam Lösungen finden.
Und dadurch klappt dann das einfach anfangen oder einfach machen, wie Sie gerade so schön gesagt haben, Herr Schur, viel einfacher. Finde ich übrigens sehr schön, werde ich mitnehmen. Einfach machen. Vielleicht noch abschließend, welche nächsten Schritte stehen denn bei Ihnen noch an?
Also für uns bedeuten die nächsten Schritte vor allem dranbleiben und weiterentwickeln. Sobald wir die Daten jetzt ausgewertet haben, werden wir weitere konkrete Ziele erfassen und für uns definieren. Und auch die nächste Erfassung vorbereiten, damit wir sozusagen auch unsere Entwicklungen sehen, die Themen auch steuern und nachvollziehen können. Parallel dazu werden wir hörten es gerade von der Simone, die Regelungs- und Messtechnik weiter vorantreiben und an den Standorten ausbauen. Und wir setzen auch weiterhin auf den Ausbau der Photovoltaik. Also 3 Anlagen sind in 2026 geplant, die dazukommen sollen. 5 laufen bereits. Und kurz gesagt, wir gehen jetzt konsequent vom Messen ins Gestalten über und freuen uns auf die nächsten Herausforderungen.
Vielen Dank an Sie, Herr Schur, Frau Kassam, für Ihre Einblicke, für das, was Sie alles gemacht haben und vor allem für das, was Sie noch vorhaben. Ich finde, das sind wunderschöne Pläne, die Sie da entwickelt haben und wünsche Ihnen viel Spaß bei der weiteren Ausgestaltung hinsichtlich mehr Nachhaltigkeit.
Wunderbar. Ich habe ganz interessiert zugehört. Ja, scheint ein tolles Projekt zu sein und wir freuen uns, dass Sie so gute Erfahrungen mit unserem Nachhaltigkeitsteam gemacht haben. Dann bedanke ich mich an der Stelle bei allen für diesen praxisorientierten Einblick, wie eine CO2-Bilanz für eine Organisation einen echten Mehrwert intern wie extern schaffen kann. Wir wünschen Ihnen, Herr Schur und Frau Kassam, weiterhin viel Erfolg auf Ihrem Weg zu mehr Nachhaltigkeit. Und wenn Sie, liebe ZuhörerInnen, nun Fragen haben oder wissen möchten, wie auch Sie eine CO2-Bilanz für Ihre Organisation erstellen können, dann dürfen Sie sich vertrauensvoll an meine Kolleginnen Luzi Zobel und Ronja Platz wenden. Unser Kontaktformular und auch die E-Mail-Adressen meiner Kolleginnen finden Sie auf unserer Website unter www.sozialgestaltung.de und natürlich auch in den Shownotes. Und damit sage ich vielen Dank und auf Wiederhören.
Möchten Sie mehr erfahren? Dann besuchen Sie unsere Website unter sozialgestaltung.de.
Folgen Sie uns auch auf LinkedIn, abonnieren Sie unsere Newsletter und diesen Podcast.
Bis zum nächsten Mal.